Noch ein weiteres Wort aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Markus 10 von Vers 32. Sie waren aber, nämlich Jesus und die Jünger, auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging vor ihnen her, und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern, und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Liebe Brüder und Schwestern, Baldur von Schirach rief seinerzeit seiner Hitlerjugend einmal zu, ihr seid viel tausend hinter mir. Mit anderen Worten, Baldur von Schirach ging voran und im Marschritt folgte ihm die HJ. Oberstes Gebot im Dritten Reich war ja ohnehin, Führer, Befehl, wir folgen dir. Hier in unserem Text geht auch einer voran. Und doch welch ein Unterschied. Im Dritten Reich sah man einer stolzen Zukunft entgegen, wie man meinte. Anfangs marschierten sie ja von Sieg zu Sieg. Sie wollten ein 1000-jähriges Reich aufbauen, das freilich nur 12 Jahre dauerte und im Chaos endete. Hier aber richtet Jesus von vornherein sein Angesicht nach Jerusalem, zu seiner Opferstätte. Aus dem Zusammenhang erkennen wir, dass das die Jünger schon irgendwie ahnen mussten. Wir können das daraus schließen, weil es hier von den Jüngern heißt, und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Damit unter den Jüngern hierüber auch wirklich Klarheit herrsche, nahm dann Jesus die 12 noch beiseite und sprach zum dritten Mal zu ihnen darüber, was ihn in Jerusalem erwarten würde. Mir kommt es heute bei diesem wohl etwas ungewöhnlichen Text zum Beginn eines Jahres vor allem darauf an, dass es hier heißt, Jesus ging vor ihnen her. Jesus gab den Kurs an. Jesus gab die Richtung an. Er wies den Weg, der zu gehen war. Dabei soll Jerusalem nicht unbedingt ein negatives Bild für den Weg durchs neue Jahr 2008 projizieren. Sicher, für Jesus war diese Stadt zunächst ein Ort, an dem er viel leiden und schließlich sterben musste. Sie war aber auch die Stadt seiner Herrlichkeit, die Stadt, in der er auferstanden ist. Jerusalem, die hochgebaute Stadt, soll ja für uns ein Vorbild der Gottesstadt sein, des neuen Jerusalem, zu der wir auf dem Wege sind und der wir mit jedem neuen Tag dieses Jahres näher kommen werden. Der Pfad dorthin ist zwar umgeben von der Macht und den Geheimplänen des Bösen. Dieser Umstand kann uns schon erschrecken und uns Furcht einflößen vor dem, was in diesem Jahr auf uns zukommen mag. Aber Jesus, der Schrittmacher des Glaubens, ihn schreckt nichts. Es schreckt ihn kein Wissen um bevorstehende Leiden. Die Gewissheit, dass er den Kelch trinken muss, den ihm der Vater reicht. Dass er Spott und Hohn erdulden muss und wie ein übler Verbrecher am Fluchholz enden wird, lässt ihn nicht zurückweichen. Er bleibt dem Geheiß des Vaters treu. Und er verbirgt sich auch für das Ziel, für unser Ziel. Mögen wir auch über das, was uns das kommende Jahr bringen mag, in Sorge sein, wenn wir nur nach seiner Fußspur Ausschau halten, sie finden und ihr folgen. Jesus ging hier vor seinen Jüngern her und sie schritten in seiner Deckung. Manchen Kranken wird durch das Wort Trost geschenkt, alles muss zuerst an meinem Gott vorüber. Es kommt nichts zu uns, nichts über uns, das er nicht vorher geprüft hätte. Aber auch das Bild unseres Textes zeigt es uns deutlich, dass alles erst auf ihn, auf Jesus zukommt. Denn Jesus ging seinen Jüngern voran. Und so wird auch bei uns, wenn wir Jesus nachfolgen, alles durch die Größe und durch die Macht seiner Gestalt aufgehalten und bemessen. Die Gefolgschaft eines solchen Herrn steht unter einem besonderen Schutz, auch wenn sie tiefe, steinige und dornige Pfade beschreiten muss. Die Hirtengestalt des Meisters zeichnet die Spur, schützt die Herde und macht den nächsten Schritt des Glaubens frei. Wir wissen, dass Glaubenswege auch im Jahr 2008 verhüllte Wege sind. Wie gerne möchten wir eine Wegstrecke vorausschauen, auch wenn sie noch so kurz wäre. Es dünkt uns der Glaubensweg viel leichter, wenn er nicht so verhüllt ist. Aber leicht und schwer gibt dem Reich Gottes nicht den Ausschlag. Christus geht vor uns her. Das ist das Wesentliche. Das ist das Entscheidende. Er gewährt uns immer den nächsten Schritt. Und wenn wir diesen Schritt wagen, lichtet sich uns auch der folgende Schritt. Es ist ja auch für uns besser, wenn wir nicht wissen, was im neuen Jahr alles auf uns zukommen mag, wie es sonst in der Welt gang und gäbe ist. Da wird nach der Zukunft gefragt und geforscht. Uns sollte es genügen, dass er es weiß, dass Jesus unseren Weg kennt, dass er unsere Zukunft kennt, dass sie an ihm erst vorbei muss. Wir brauchen keine Weissagung eines mittelalterlichen Propheten Nostradamus zum Beispiel oder irgendeiner anderen zwielichtigen Gestalt unserer modernen, okkult geschwängerten Zeit. Wir wollen nicht mit aller Gewalt das Dunkel der Zukunft erhellen. Wir haben Gottes Wort, das uns den Vorhang über unsere Zukunft und über die Zukunft der Menschheit so weit lüftet, wie es für uns und für unser Heil notwendig ist. Es ist doch eigenartig, wie Menschen lieber den Wahrsagern und den Astrologen und deren zweifelhaften und unklaren Deutungen Glauben schenken, anstatt dem Wort Gottes zu glauben, das doch Entscheidendes über uns und über unsere Zukunft aussagt, wenn es uns deutlich macht, dass wir ewig verloren gehen, wenn wir uns nicht von Jesus retten lassen. Statt bei Jesus den Seelendurst zu löschen, suchen sie solche löchrige Brunnen auf, die niemals ihren Durst löschen werden. Anstatt dem Wort Gottes zu glauben, wenden sie sich dem Aberglauben zu, der doch ihre Angst und Furcht nicht abbaut, sondern nur noch vermehrt. Sicher hatte der Alpinist und Nanga Parbat-Besteiger Paul Bauer recht, wenn er sagte, Rationalismus und Aberglauben ergänzen sich. Je mehr man rein rational zweckgerichtet lebt, desto schwächer ist das Herz gewappnet, wenn sich Lebenskrisen melden. Die Kraft der Seele ist erloschen und man greift zum Aberglauben. Friedrich der Große soll gesagt haben, der Aberglaube ist ein Kind der Furcht, der Schwachheit und der Unwissenheit. Und doch gab es und gibt es auch hochgebildete Männer, die im dicksten Aberglauben befangen waren und sind. Émile Zola, der 1840 bis 1902 lebte, hat mit seinen Schriften und Romanen die ganze Welt erobert. Sie wurden in vielen Sprachen übersetzt. Arbeitskraft und Ausdauer, Fantasie und Darstellungskunst, Gedankenfühler und dichterischer Schwung haben diesen Mann gekennzeichnet. Doch dem Glauben war er völlig entfremdet. Er hat das Christentum gehasst. Wir werden nie einen Schritt vorwärts kommen, wenn wir nicht zuerst die Kirche niederschlagen, diese Verderberin, diese Vergifterin, diese Mörderin, so hat er einmal geschrieben. Wiederholt versuchte er zu beweisen, dass Glaube, Liebe und Hoffnung abgewirtschaftet hätten. So weigerte er, der berühmte Romanschriftsteller Zola, sich im Dreyfus-Prozess den Eid auf Gott abzulegen, da er stolz darauf sei, ein Atheist zu sein. Aber hören wir, was Guerrier von ihm schreibt. Zola hat die Existenz Gottes aus seinen Gedanken zu streichen versucht. Er leugnete überhaupt alles Übersinnliche. Aber wir sehen den großen Mann der Zahl 3 und 7 glückliche Bedeutung zuschreiben. Wir sehen ihn in abergläubischer Weise die Zahl der Gaslaternen auf der Straße oder die Zahl der Häuser feststellen. Wir sehen ihn abends, ehe er zu Bett geht, gewisse Möbel mit peinlicher Genauigkeit anzurühren. Wir sehen, wie er bei Blitz und Donner von einer geradezu kindischen Furcht befallen wird und nach dem Tod seines Freundes Flaubert vor Todesangst nachts oft ganz starr wird und nicht schlafen kann. Jedes Ableben eines Menschen aus seiner näheren Umgebung hat ihn für längere Zeit fassungslos gemacht und in einen Zustand der Furcht und der Bangigkeit versetzt. Er ist niemals an jenes Fenster seiner Wohnung gegangen, durch das einmal ein Sarg auf die Straße gelassen worden war. Seit jenem Tag, berichtet er selbst, liegt der Gedanke an unseren Tod stets in unserem Sinn. Wir lassen die ganze Nacht das Licht in unserem Schlafzimmer brennen. Und oft, wenn ich meine Frau vor dem Einschlafen noch einmal ansehe, fühle ich, dass auch sie denkt, was ich denke. Ein Gefühl der Schonung für den anderen aber lässt uns schweigen. Der Gedanke an den Tod ist schrecklich. Zuweilen springe ich des Nachts mit beiden Füßen aus dem Bett und stehe einen Augenblick in unbegreiflicher Furcht da. Bei Voltaire, dem französischen Philosophen und Gottesleugner, war es nicht anders. Wenn er im Begriff war, einen Spaziergang zu machen und ihm auf der linken Seite krächzende Raben begegneten, so kehrte er wieder um, weil er irgendeinen Unfall auf dem Weg befürchtete. Auch der englische Philosoph Hobbes war ein entschiedener Gottesleugner, der nachts aber nie allein geschlafen haben soll aus Furcht vor Gespenstern. Treffend sagt der Dichter Geibel: Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster. Ja, der Aberglaube treibt schon merkwürdige Blüten. Keiner will im Hotelzimmer mit der Nummer 13 schlafen, keiner in der entsprechenden Reihe im Flugzeug sitzen, keiner am 13. August seinen Führerschein machen oder getraut werden. Ein Nachrichtenmagazin schrieb einmal über die Flucht der Deutschen ins Spirituelle und über ihre Sehnsucht nach Sinn. Da heißt es, jeder dritte Deutsche hält die Zukunft für vorhersagbar. Jeder siebte glaubt an Magie und Hexerei. Die alte Frage nach dem Sinn des Lebens hat eine neue Subkultur hervorgebracht. Immer mehr Menschen suchen in Seminaren und Workshops, bei Sekten und Gurus, eine spirituelle Heimat. Der Austritt aus der Kirche lässt sich keineswegs allein durch Kirchensteuerflucht erklären. Denn die oft sündhaft teuren privaten Heilsbringer haben gleichzeitig Dauerkonjunktur. Und mit grundsätzlicher Abkehr vom Glauben hängt der Schwund erst recht nicht zusammen. Glauben, egal woran, ist gefragt wie nie zuvor. Das ist also die Lage der Menschen in unserem Vaterland. Wir aber, liebe Brüder und Schwestern, glauben an den Herrn Jesus Christus. Unser Leben ist von ihm abhängig und nicht von allen möglichen Umständen und Begebenheiten oder irgendwelchen Hokuspokus. So ist es für uns selbstverständlich, dass wir ihm den Lebensabschnitt des Jahres 2008 überlassen und unser Heil in seine Hände legen. Und das tun wir auch zu seiner Ehre. Machen wir es so wie jener kleine Junge, der eines Tages mit seinem Vater in die Stadt geht und die Erfahrung macht, in der Hand meines Vaters ist alles am besten aufgehoben. Denn unter anderem kaufen sie dort für die Mutter eine schöne Vase und der Junge darf sie tragen. Aber als sie auf dem nächtlichen Heimweg durch den Wald gehen, sagt der Junge: Vater, nimm du die Vase, denn wenn ich stolpere, geht sie kaputt. Und so nimmt der Vater die Vase und wirklich, der Junge fällt über eine Baumwurzel. Und das tut zunächst weh, aber die Vase nimmt keinen Schaden. In der Bibel heißt es, bei Gott ist mein Heil. Solange ich mein Heil und mein Leben selber schaffen und tragen will, da ist es ständig in Gefahr. Aber Glauben heißt, sein zeitliches und sein ewiges Heil in der Hand Jesu zu wissen. Wohl geschieht es im Leben von Christen, dass sie in Sünde fallen und mannigfaltig fehlen. Mussten wir das nicht auch im vergangenen Jahr immer wieder erleben? Und das tut weh, das schadet uns und das versperrt manchen anderen die Sicht auf Jesus. Aber unser Heil ist nicht zerstört, denn es liegt fest in der Hand Jesu. Der hält es in seinen Händen, die einst am Kreuz für uns durchgraben wurden. Bei ihm ist mein Heil, bei ihm ist mein Leben in besten Händen. Wir wissen als bibelgläubige Christen, dass Nachfolge Jesu und das Kreuz auf sich nehmen zusammengehören. Und doch erschrecken wir, wenn wir dieses Kreuz plötzlich verspüren. Von Darwin wird erzählt, dass er einmal den Londoner Zoo besucht habe. Dort sah er in einem Glaskasten eine Kobra. Und er dachte, diese Schlange musst du einmal genauer in ihre kleinen, funkelnden Augen schauen. Er beugte sich nieder. Aber als er mit seinem Gesicht nahe über dem Glasdeckel kam, da warf die Schlange den Kopf hoch und Darwin fuhr ebenso schnell zurück. Du Tor, das ist doch Glas. Sie kann dir doch nichts anhaben, sagte er sich. Und so machte er den zweiten Versuch. Aber als die Schlange hochschnellte, zuckte er wieder zurück. So oft er es auch versuchte, es gelang ihm nicht, der Gegenbewegung der Kobra standzuhalten. Wundern wir uns nicht. Auch wir alle wissen, dass der Herr die Mächte und die Gewalten besiegt, dass er Tod und Teufel bezwungen hat. Und doch, wie oft schrecken wir zurück, wenn ihre Gegenbewegungen auf uns zukommen. Deshalb heißt es ja hier auch nicht von ungefähr von den Jüngern Jesu, sie erschraken, sie fürchteten sich. Petrus hat recht, wenn er in seinem ersten Brief mahnt, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Und das gilt auch für das Jahr 2008. Doch wenn wir wachsam sind, das heißt, wenn Jesus unsere Mitte bleibt und wir uns nach seinem Wort richten, wenn wir ihm schnurstracks nachfolgen, ohne nach links oder rechts abzuweichen, dann können auch wir die Erfahrung machen, wie sie Paulus dem Timotheus aus seinem Leben schildert. Er sagt, der Herr stand mir bei und stärkte mich, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Die eine Aussage unseres Textes ist also diese, dass Jesus vorangegangen ist. Die andere aber, dass die Jünger ihm nachfolgten. Ihre Herzen waren Christus bezogen. Sie haben sich von ihm in die Nachfolge rufen lassen, wie Levi. Sie haben sich von Bindungen und Zwängen durch Jesus freimachen lassen. Wir müssen grundsätzlich erst einmal Jesus begegnet sein, bevor wir ihm nachfolgen können. Einer, der Jesus nicht kennt, der kann ihm ja auch nicht nachfolgen. Aber Jesus ruft immer wieder durch sein Wort, durch seine Boten und Zeugen und ladet ein, zu ihm zu kommen und alle Sünde bei ihm abzulegen. Er macht frei von allen Bindungen. Sünde und Bindung ist wirklich kein Grund, von Jesus wegzubleiben. Im Gegenteil, es ist ein Grund, gerade erst recht ein Grund, zu ihm zu kommen. Lebensbeschreibungen sind oft sehr interessant. Man kann staunend verfolgen, wie Einzelne durch ihre Intelligenz oder durch einen edlen Charakter sich von ihren Mitmenschen abheben. Aber das ist bei den Lebensbeschreibungen der Bibel ganz anders. Das waren meistens Menschen des ganz normalen Durchschnitts, nach unten keine Grenzen. Aber etwas war eingetreten, was sie zwischen einst und jetzt, zwischen alten und neuen Leben unterscheiden lässt. Und dies war die Begegnung mit dem lebendigen Gott, die Begegnung mit Jesus Christus. Dieser Levi, von dem wir vor dem Gebet gelesen haben, war ein Zöllner. Er war ein Vertreter des meistgehassten Berufsstandes in Israel. Denn die Zöllner hatten mit den Okkupanten, mit den Römern gemeinsame Sache gemacht und beuteten das Volk erbarmungslos aus. Ihre Volks- und Glaubensgenossen interessierten sie wenig, wenn nur bei ihnen die Kasse stimmte. Da sie dabei oft kein gutes Gewissen hatten, davon zeugt das Beispiel des Zöllners im Tempel, von dem es heißt in Lukas 18, und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Wer weiß, was in Levi vorgegangen ist, als Jesus vorbeikam und ihn sein Ruf erreichte. Welche Abgründe er schon in seinem Herzen verzweifelt wahrgenommen hatte. Und in dieses verpfuschte, zerbrochene und verzweifelte Leben rief nun der Herr nur diesen kurzen Satz, folge mir nach. Im Hebräischen umfasst dieser kurze Befehl des Herrn nur zwei Worte, folge mir. Plötzlich kam ein Hoffnungsschimmer in dieses dunkle, wirre Leben. Wir fragen uns vielleicht, passen denn dieser betrügerische, sündige Levi und der heilige Gott überhaupt zusammen? Aber gerade das ist Gottes Stolz, dass er sündige Menschen auswählt und seine Werkzeuge und zu seinen Werkzeugen zurüstet und nicht Gerechte. Die Stunden der Verzweiflung, des völligen Versagens sind nicht die schlimmsten. Gott hat sich im Kreuz Jesu an solche Versager wie Levi oder Jakob oder David gebunden. Und da kann jeder noch seinen eigenen Namen hinzufügen. Schlimm ist nur, wenn wir vor Gott hochmütige Besserwisser sein wollen, die meinen, selbst alles meistern zu können und meinen, ohne Gott, ohne seine Kraft und ohne seinen Segen auszukommen. Dort beginnt das neue Leben, wo Gott eine Trennungslinie zieht und wir von dem Tag an alles nur von ihm und durch ihn erbitten und bestrebt sind, in die Fußstapfen Jesu zu treten. Die Jünger haben den Herrn nicht immer verstanden. Sie verstanden nicht, dass er der Gefahr, die in Jerusalem auf ihn lauerte, nicht auswich. Manches, was er getan hat, befremdete sie, aber sie folgten ihm nach. Auch dann, als er auch ihnen freistellte, wieder von ihm wegzugehen. Sie blieben bei ihm. Doch als sie ihn bei seiner Gefangennahme verließen, also nicht bei ihm blieben, da begann die Katastrophe, der Verrat des Judas und die Verleugnung des Petrus. Aber doch, welch ein Unterschied zwischen den Menschen, die ihn verließen, weil seine Rede ihnen zu hart vorkam, und den Jüngern hier, die ihn trotz allem nicht verlassen wollten. Und so können auch wir sagen, welch ein Unterschied ist das doch, ob Gott uns laufen lässt oder ob er uns ihm folgen heißt. Nachfolge ist mehr als Nachdenken. Ihm nur ein paar schöne Gedanken nachzuschicken. Es ist auch mehr als nur eine Begegnung, wo man sich gegenseitig trifft, sich grüßt und beschenkt, um sich nachher wieder zu verabschieden. Und unser Geschlecht verabschiedet sich ja sehr schnell all seiner inneren Werte. Die christlichen Wurzeln in Deutschland, ja in ganz Europa, sind nicht mehr gefragt. Die Jünger jedoch folgen Jesus nach. Der Herr bleibt ihre höchste Autorität. Er bestimmt ihren Willen. Und so bleiben sie ausgerichtet auf das letzte, auf das eigentliche Ziel. Nehmen wir uns für dieses Jahr 2008 vor, liebe Brüder und Schwestern. Zum Beginn eines neuen Jahres gibt es ja viele Aufrufe, Appelle, Mahnungen und auch Vorsätze. Doch wenn sie nicht dazu führen, dass eine gewisse Bewegung in unsere Reihen kommt, dann sind sie eine vergeudete Mühe. Denn Nachfolge ist Bewegung. Wenn aus unserer Nachfolge die Bewegung weicht, ergreift uns der innere Tod. Und dann gilt uns das Wort, das Jesus der Gemeinde damals in Sardes zurufen musste. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Die wahren Jünger Jesu sind auch heute auf ihn bezogen, durch ihn bewegt und in ihre Gemeinschaft Christus gegliedert, auf dem Weg zum Ziel zu. Es ist hier von der Gesamtheit der Jünger die Rede, also von der Bruderschaft. Heute aber hat jeder so viel mit sich selbst zu tun, dass er gar nicht mehr dazu kommt, für andere da zu sein. Aber Petrus läuft nicht für sich allein, auch die Jünger nicht. Sie laufen nicht jeder seinen eigenen Interessen nach. Sie stehen in der Gemeinschaft, sie stehen in der Bruderschaft zusammen. Sie folgen zusammen Jesus nach. Sie vertreten zusammen die Interessen des Reiches Gottes. Im Reich der Himmel gibt es ja auch keine Einzelzimmer, wo wir dann unser eigen Leben weiterführen könnten. Das würde ja so manchem passen. Hier nur für sich zu leben und dann drüben in der Ewigkeit auch. Nachfolge schließt ein Eigenleben aus. Der Herr lässt uns seine Güte und Gnade teilhaftig werden, dass auch wir gütig seien zu allen, die mit uns wandern. Er vergibt uns, dass auch wir vergeben. Er beschenkt uns reichlich, dass auch wir weitergeben. Er liebt uns, dass auch wir anderen Liebe schenken. Wohl uns, wenn wir von ganzem Herzen mit Otto Riedmüller singen können, das Lied, das wir nachher anstimmen wollen. Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband, stehen in deinem großen Heer aller Himmel, Erd und Meer. So sollten wir Gemeinde unter dem Kreuz und auf dem Weg nach Jerusalem sein und unseren Herrn bitten, lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Und das sollte unsere Devise auch für das Jahr 2008 sein. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen für dieses neue Jahr. Möge der Herr uns dazu seine Gnade schenken, zu seiner Ehre und Verherrlichung. Amen.